bei der Jungsommelier-Ausbildung hat es dann irgendwie, ist dann der Knoten aufgegangen und dann war das eigentlich, ja, ganz klar.
Prost, Mahlzeit, der Podcast rund um Wein, Kulinarik und andere Dinge, die das Leben schön machen. Von und mit Conny Weinlover und Christoph Baumert.
So, wunderschöne Mittagszeit, Conny. Wir sind in der Thermenregion. Wer ist vor dem Mikro?
Hallo, grüß euch. Wir haben ja Weihnachten und Silvester quasi gut verbracht und starten ins neue Jahr mit unserem Podcast in Soos. Und zwar da, wo Weinbau seit Generationen Tradition hat und Boden, Klima und Leidenschaft Weine mit eigener Handschrift schaffen. Zu Gast haben wir heute zweieinhalb Menschen, sage ich jetzt einmal, und zwar die Schwestern Kerstin und Sigrid Schwertführer, die Sigrid in Erwartung quasi, in voller Erwartung, gemeinsam den Namen die Schwertführerinnen. Der Papa ist der Schwertführer 35er, ihr beiden seid die Schwertführerinnen. Seit 2014 keltern sie eigene Weine mit frischem Geist, Experimentierfreude, Bodenständigkeit, viel Herzblut und viel Humor. Schön, dass ihr da seid.
Gut zusammengefasst, danke. Wir freuen uns. Danke für die Einladung.
Ihr seid nicht nur bekannt für die Weine, sondern ihr führt auch einen Heurigen, wenn ich das richtig recherchiert habe.
Genau.
Das heißt, ihr seid für Gastlichkeit bekannt. Erzählt uns ein bisschen von der Vergangenheit, von der Geschichte. Wie hat sich das ergeben? Ihr seid ja hineingewachsen in das Ganze. Wer hat da was, in welche Richtung gedacht, dass es sein wird? Oder war es immer klar, dass ihr beide das macht?
Naja, klar, dass wir es beide machen, eigentlich überhaupt nicht. Bei der Kerstin ist sie eigentlich schon im Freundschaftstagebuch drinnen gestanden, in der Volksschule, dass sie Winzerin wird. Also da geht nichts drüber, das war einfach so.
Wollte ich immer schon, ja.
Und bei mir hat es ein bisschen länger gedauert. Ich bin zuerst in die Hotelfachschule gegangen. Also ich habe gewusst, der Heurigen interessiert mich komplett. Aber der Weinbau war so ein bisschen so, naja, schauen wir halt mal, was da noch draus wird. Und bei der Jungsommelier-Ausbildung hat es dann irgendwie, ist dann der Knoten aufgegangen und dann war das eigentlich, ja, ganz klar, dass das der elterliche Betrieb daheim sein wird und dass wir irgendwann einmal mit Wein auf jeden Fall was zum tun haben wollen.
Ihr habt sich das ja, glaube ich, sehr gut aufgeteilt, oder?
Ja, also aufgeteilt gar nicht jetzt so, dass man sagt, der macht das, sondern es hat sich wirklich so gut ergeben, dass ich bin viel lieber in der Natur oder im Weinkeller und bin generell, wenn man uns beide betrachtet, bin ich eher die ruhigere. Die Sigrid ist halt doch die impulsivere und ist halt deswegen auch sehr gut im Marketingbereich und mit den Kundenberatungen und so aufgehoben. Und ja, so hat sich das echt für uns beide perfekt ergeben.
Ja, sehr gut.
Jeder macht wirklich das, was er will. Also von daher muss man sagen, ergänzt man sich richtig gut.
Was er will und was er kann. Ja. Und dadurch ergänzt man sich gut, dass man keine...
Ja.
Nee.
Wir sind ein perfektes Ehepaar.
Ja. Das ist wahrscheinlich für die Partner dann schwierig, oder?
Nein, die müssen uns nur erklären, wann es dann Zeit zum Heimgehen ist, weil sonst verbringen wir mehr Zeit im Weingut, als wir daheim. Aber ansonsten sind die das eh gut.
Hotelfachschule haben wir schon gehört. Das Weinhandwerk geschärft hast du wie? Was hast du für Ausbildung dann genossen?
Ich war in der Weinbauschule in Krems, also war dort in der Fachschule, wobei das dritte Jahr eigentlich in dieser Schulausbildung ist ein Praktikumsjahr. Das heißt, da ist man gar nicht in der Schule in Krems, sondern darf verschiedene Praktika machen. Da war ich zum Teil in einem Weinlabor und einen großen Teil der Praxis, also ich war kurzzeitig dann auch mal zu Hause, um zu schauen, okay, was machen wir, wie machen es die Eltern eigentlich? Und ja, dann war ich noch 7 Monate beim Weingut Kolwenz in Großhöflein. Und das war schon für mich ein sehr prägender Punkt, wo man wirklich von Weiß, Rot, auch Süßwein sehr viel mitbekommen hat. Familienzusammenhalt, auch dieses gemeinsame Mittagessen und Weinleben. Und so ist es bei uns Gott sei Dank auch. Und deswegen, das hat mich sehr geprägt und darum auch die Liebe ein bisschen zu Burgunder, Chardonnay, zu eher den kräftigeren Weinen, darf ich mal sagen.
Du hast quasi von Großhöflein mitgenommen.
Genau, ja. Ja.
Wie ist ihr im Betrieb, seid ihr beide zeitgleich im Betrieb dann eingestiegen oder war wer?
Nein. Ich bin ja 3 Jahre älter und bei uns ist eigentlich Tradition, dass man zum 18. Geburtstag 1,5 Hektar Weingärten geschenkt bekommt von den Großeltern. So war es bei uns damals auch, schon beim Papa damals. Und der Papa hat immer gesagt, das war einfach das Beste, weil du wirst halt die ganzen Flausen, was du von der Pubertät halt hast, die wirfst dann halt irgendwann ab mit deinen eigenen Grundstückeln, weil du willst dann halt eben, dass alles perfekt halt eben aufbereitet halt ist, wurscht, ob das jetzt der Weingarten, der Keller oder halt dann auch der Verkauf ist. Und so schaust dann halt auch, dass einfach deine ganze Linie halt dann zusammenpasst. 2014 ist die Kerstin dann mit der Weinbauschule fertig gewesen. Und wir haben dann wir haben dann im September gleich die Schwertführerinnen gegründet und das war auch gleich unsere erste Ernte.
Das heißt, ihr habt das praktisch firmiert, ihr habt dann praktisch eure Ländereien zusammengelegt und habt gesagt, okay, wir machen das nicht da jeder für sich selbst, sondern macht alles zusammen. Richtig. Macht natürlich einen Sinn, weil dann halt je nach Saison der eine Teil den anderen trägt und umgekehrt wahrscheinlich.
Genau. Und eigentlich der Papa, bei dem war es genauso, der hat auch von seinen Großeltern damals die Flächen bekommen und hat auch schon sein eigenes Weingut als ganz junger bekommen. Und das war eben ein wirkliches Anliegen, dass man seine eigene Verantwortung hat, weil wenn man immer unter die Fittiche von den Eltern steht, man kann sich halt dann schwer entfalten, weil es ist halt dann doch immer so der Big Boss im Haus. Und ja, wir haben das Gott sei Dank einen sehr, sehr, wie soll man sagen, der Papa ist eher der Teddybär und lässt alles zu und schaut überall zu und ja, horcht halt mit und denkt auch schon vieles um und vieles neu. Also er ist gar nicht so der, wo du sagst, das ist altvaterisch, sondern er nimmt den Elan mit vollem Schwung irgendwie mit.
Ja, komplett tiefenentspannt und einfach angenehm. Also zum Zusammenarbeiten auch.
Ja, das merkt man beim Heurigen auch. Also den Familiencharakter von Tante, ich weiß gar nicht, wer da alles steht,
Mama, ja, Oma. Also wirklich die ganze Family. Also drei Generationen sind wir im Betrieb. Bis zur Oma, die ist 85, die kocht noch jeden Tag das Mittagessen für uns alle. Also Mittagessen, so wie die Kerstin gesagt hat, ist bei uns immer ein Fixpunkt. Mhm. Wird halt zelebriert am Sonntag, da haben wir halt wirklich 1,5 Stunden Zeit zum Essen und da wird halt wirklich über alles und Gott und die Welt halt plaudert. Aber unter der Woche ist halt einfach das unser Meeting. Also wenn du beim Mittagessen nicht dabei bist, hast du keine Ahnung, was am Tag passiert, wenn man es jetzt so will. Und das ist eigentlich wirklich das Angenehmste, weil es wird halt einfach alles ausplaudert und halt einfach erzählt, was, wie, wo, was, wann und ja.
Wie kann man sich das jetzt bei euch die Kellerarbeit vorstellen? Macht der Papa wirklich komplett seins und ihr habt euch das? Oder ist das schon... arbeiten wir da miteinander und sind halt dann nur spezielle Weine, wo es halt, ich sage jetzt du, Kerstin, halt sagst, nein, das ist jetzt das und der Papa sagt, mit dem kann ich nicht und das ist eher eure Linie, oder wie kann man sich das vorstellen?
Also anfangs, wo wir auch noch weniger Flächen hatten und nicht so, also wo es wirklich noch in die Kinderschuhen gesteckt ist, da habe ich wirklich so 1-2 Projekte eben gehabt, wo der Papa gesagt hat, nein, er kann sich das jetzt nicht vorstellen, wie das geht und war so der stille Beobachter. Und dann haben wir hier und da haben wir auch gesehen, wie er dann heimlich bei dem Fassl gestanden ist. Das war damals ein 500 Liter Holzfass und ewig lang halt nicht geschwefelt auf der Vollhefe. Und der Papa war immer sehr skeptisch und hat es dann heimlich immer gekostet. Und bis er dann irgendwann gesagt hat, eigentlich ein Wahnsinn, wenn man die Hefe eben verwendet. Das ist ja die Grundlage für die Gärung und eben für den Oxidationsschutz. Und man kann da schon einiges bewältigen und das war so, wo er auch sehr viel, weil sehr viel halt auch aufgegangen ist und gut geworden ist, das hat er halt immer mehr Vertrauen dann in diese neuen Methoden auch gelegt. Und ja, mittlerweile ist es, der Papa geht nächstes Jahr in Pension und dann wird es wahrscheinlich natürlich, jetzt ist schon so ein stiller Übergang oder wo ich natürlich einiges mitmache und schon vom Keller her, dass man viel gemeinschaftlich und ich natürlich auf seine Wünsche auch achte oder man unterstützt sich halt gegenseitig sehr gut.
Aber es bleiben zwei Linien dann.
Ja, bleiben mal zwei, weil... Genau.
Wir sind ein bisschen die Verrückteren, wir dürfen da experimentieren, ein bisschen tun. Und die klassische Schwertführerlinie ist so, wie es die Kunden kennen, also so wie es der Papa Weinbauschule gelernt hat, wo halt alles so in seinen Richtlinien geht, Keller blank zu Weihnachten und so weiter, also... Ja.
Okay.
Schön. Für die Thermenregion nicht so kennen, mir ist aufgefallen, es ist sehr vielfältig. Also wir sind ganz nahe an der Bundeshauptstadt, da ist ein bisschen praktisch der Wienerwald ausläuft und in Soos ist aber wieder ganz anders. Das ist quasi die Thermenregion, kann man sagen. Wo wachsen eure Weine? Was sind da die Rieden? Wie kann man sich das vorstellen?
Also die Weingärten sind wirklich direkt entweder in Soos oder in Baden am Harterberg. Recht viel weiter reicht der Radius nicht. Also wir sind da ganz regional unterwegs. Also alles, was bei uns in der Flasche ist, ist eben von unseren Weingärten. Wir kaufen keine Trauben zu, sondern es wird alles eben wirklich die eigenen Weingärten bearbeitet und auch dann Weine daraus gekeltert, wobei eben einiges werden DRC, ich sag mal, über die Region erstreckt, wo man sagt, man hat jetzt einen Weingarten in Soest, einen in Baden und das wird dann eben an Thermenregion DRC. Und dann gibt es auch natürlich die Einzellagen, wo die Weine, wo wir wissen, das ist eben ein besonderer Untergrund oder hat besonders alte Reben oder viel Tradition, die werden eben separat ausgebaut.
Ihr macht ja sehr viel Social Media, sehr gut, sehr ansprechend auch für die Jugend, auch sehr lustig. Wie kommt ihr auf die ganzen Ideen?
Auf der einen Seite, ich finde, es ist halt immer wichtig, wenn man selber am Ball ist und halt selber ein bisschen schaut und so weiter. Auf der anderen Seite finde ich es halt auch wichtig, dass man ein bisschen aufklärt hinter den Kulissen. Man kann halt extrem viel herzeigen und man kann die Leute halt auf einfachsten Weg eigentlich mitnehmen. Und ich finde das total sympathisch, wenn man jetzt sagt, okay, man hat ein bisschen Blödsinn dabei, so wie es halt wir wollen es halt selber auch lustig haben. Und auf der anderen Seite hast du halt eben so ein bisschen diese Erklärvideos, wo du halt, ich sage jetzt nicht streng, aber wo du halt einfach wirklich erklärst, um was geht es jetzt eigentlich gerade. Also jetzt war gerade Dekantieren zum Beispiel dabei, wo die Leute sich ein bisschen was mitnehmen können in der Vorweihnachtszeit. Jetzt hast du eben gerade eben kräftigere Rotweine, die vielleicht schon ein bisschen Raritäten, ältere Jahrgänge eben mit Depot sind. Und dann ist das gar nicht so schlecht, wenn man sich das vielleicht mal anschauen kann und dann sich denkt, oh ja gut, das ist nicht so schlecht zu wissen, wenn ja. Man das daheim
an der Kehrt der Soz. Also, ja.
Genau, ja. Wenn nicht jedes Glasl anbandst ist und man braucht die doppelte Glaselmenge für einen heiligen Abend.
Nicht nur Social Media seid ihr im Trend, sondern auch, die Korne hat da immer ein bisschen ein gemischtes Verhältnis dazu, aber alkoholfreie Produkte sind ja natürlich auch quasi im Trend und nicht jeder Winzer, aber sehr viele springen auf diesen Zug auf, nicht nur einen Traubensaft zu machen, sondern auch andere Kreationen. Und ihr habt uns was mitgebracht und auch besonders starten wir mit diesem Produkt, weil das darfst du natürlich in deiner freudigen Erwartung auch mitkosten. Und da würde mich sehr freuen und bin sehr neugierig darauf. Das ist ein Frizzante.
Mhm. Heuer erstmalig, eben weil ich halt eben gesagt habe, ich bin schwanger, ich wünsche mir halt ein neues Produkt in unserem Sortiment. Und deswegen gibt es heuer auch einen Verschus Frizzante. Also den klassischen Verschus, den gibt es bei uns ja, seit 2022 eigentlich fix im Sortiment und kann man sich auch nicht wegdenken. Liegt aber auch deswegen, also wir haben eben einen ganz klassischen heurigen. Somit fällt ins Buschenschank gesetzt Soda Zitronen nicht rein und in unseren Breiten brauchst du das aber einfach auf der Karte. Ich meine, wir haben zwar einen Zitronenbaum, aber so viel Zitronen gibt er nicht her. Deswegen ist einfach wirklich der Verschü essentiell für uns und ich verwende es in der Küche zum Backen auf die Kerstin und in der Schank sowieso für quasi den Soda-Zitronen-Ersatz mit Verschü gespritzt. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es genial. Also ich trinke das jetzt auch, wenn ich nicht schwanger bin, sehr gerne.
Prost!
Prost!
Prost. Was für mich, das ist immer so das ein bisschen so mit alkoholfrei. Ich finde es dann gut, wenn es ein alkoholfreies Produkt ist, wenn es nie Alkohol gesehen hat.
Genau.
Dann finde ich, dann hat es halt diese Berechtigung. Ich bin halt eher ein bisschen so zwiegespalten mit diesen alkoholfreien Weinen, wo die nach Deutschland geführt werden müssen, damit man dort dann den Alkohol quasi entzieht, weil ich sage, es ist so viel Arbeit drinnen gewesen, dass das Produkt fertig ist und dann nimmt man dem Ganzen das quasi wieder weg und gibt halt irgendwelche Stabilisatoren etc. dazu, damit das Produkt dann wieder haltbar gemacht wird, was ich ja bei dem Verschü nicht habe, weil ja der nie Alkohol gehabt hat. Ne?
Richtig.
Genau, und du hast wirklich, ich sag mal, das ist das Nachhaltigste, was wir machen können oder auch verantworten müssen, weil wozu sollten wir so viel Wege und Technik in Anspruch nehmen, wenn wir das, was so Gutes vor der Haustüre wächst und das verfeinern eben zu alkoholfreien Produkten.
Mhm. Ich finde beim Verschü so immer interessant, also bei den Mehrzahlen, die ich so halt schon gekostet habe, dass dieses säuerliche, erfrischende da ist. Also das ist mir aufgefallen. Mhm. Deshalb kann man es nicht mit einem Traubensaft vergleichen.
Nein, es ist nicht pickig, es ist nicht süß, es ist einfach frisch. Und so wie du, also bin dann nie auf diesen Soda-Zitronen-Idee quasi gekommen, dass das ein Ersatz sein könnte, aber das trifft es eigentlich ziemlich genau. Mhm. Und macht auch gerade den Kopf ein bisschen frisch, merke ich. Ich erkläre kurz die Etikette. Ja. Du lachst dich gerade aus.
Naja, den Kopf ein bisschen frisch machen.
Ja.
Erklär bitte die Etikette.
ein ganz ein buntes Etikett. Ich frage einmal mit den einfachen Sachen an. Verjus frizzante, alkoholfrei. Dann haben wir drauf, das ist nämlich interessanter noch, dass das ist, ich weiß gar nicht, wie man zu dem sagt, wenn es so haben, beziehungsweise so lackierte Teile Sieblack. Drauf sind. Es ist ein Vogel mit einem lustigen Schnabel, es sind Rehe drauf, es sind Schmetterlinge drauf. Es ist ein Kolibri, Kolibri mit einer goldenen Krone, die schwebend ist. Eine Reiterin mit einem Schwert, das ist die Schwert, ist eigentlich ein Logo, oder? Mhm. Schwertführerinnen. Dann ist das 35er-Wappen, ist da noch drauf versteckt. Die Kapselhülle ist, also ist ein Schrauber, die Kapselhülle ist grün, ein kräftiges Grün. Getränk aus unreifen Trauben mit Kohlensäure. Das, ja, genau. Das war es eigentlich. Und die Kalorien brauche ich jetzt, glaube ich, nicht vorlesen. Schmeckt. Ist super zum Anstoßen, du lachst noch immer. Was habe ich jetzt wieder falsch gemacht?
Weil du gerade den Alkoholgehalt gesucht
Nein,
hast.
Nein, ich habe nicht geschaut. Nein, es stehen so viele Sachen drauf. Ich hätte jetzt dann vorlesen können, Wasser, Zucker etc. und Hersteller. Ihr macht das selber, oder wie? Hersteller, die Schwerthörerinnen?
Ja, ja, wird im Haus eben gepresst und verarbeitet.
Ja, das hätte ich noch vorlesen können. Mhm. Ich habe keinen Alkoholgehalt
gesucht. ja. Das Besondere daran ist, dass diese Trauben etwas härter sind. Also wie produziert man sowas?
Ja, das ist eigentlich wirklich aus grünen Trauben. Also da reden wir noch gar nicht von Reife. Das ist wirklich eher noch im Juli, August angesiedelt. Und da ist die Beere noch eine ganz, ganz harte mit viel Säure. Und ja, werden händisch geerntet und Ganztrauben gepresst. Und ja. Und Gott sei Dank, unsere Preste, die hat eine sehr gute Technik, dass die auch noch aus den ganz harten Beeren noch schon Saft eigentlich herausbekommt. Man hat natürlich jetzt nicht die extreme Ausbeute, weil halt noch ganz, ganz wenig Flüssigkeit drinnen steckt. Aber ja, ist ganz simpel.
Wir hoffen ja, dass die Ausbeute reicht für die, die das Soda-Zitrone ersetzen möchten damit. Und das Sortiment interessiert uns natürlich, was ihr sonst so habt. Was gibt es noch so? Bei euch.
Alkoholfreies oder?
Nein,
nein.
Jetzt mit Spaß.
Jetzt mit Spaß.
Ja, prinzipiell also von den klassischen fruchtigen Weißweinsorten, was es eben so gibt, also vom grünen Veltliner gemischten Satz, gelben Muscatella, Sauvignon Blanc, bis halt über die wichtigen Rebsorten, sagen wir es mal so, in der Thermenregion, was uns halt wirklich halt ausmacht, also Chardonnays, Rotgipfler, Weißburgunder, Grauburgunder, jetzt haben wir jetzt neu im Sortiment, das ist jetzt der zweite Jahrgang. Ja, und dann natürlich die Rotweine nicht zum Vergessen. Also Soße generell als Rotweininsel auch in der Thermenregion mit Pinot, St. Laurent, dann noch Cabernet, Merlot. Ja, und das Ganze natürlich in verschiedenen Ausbaustufen.
Und der Stil quasi von den Schwertführerinnen ist eben diese, was du gesagt hast vorher, diese Spielereien, das hat einfach Hefelagerung oder einfach anders, also nicht weg von der klassischen Linie. Ich habe euch beim Heurigen einmal gesehen, also es gibt ja seine eine sehr lange, ausführliche Weinkarte. Also wenn man sich das durchprobieren will, braucht man vielleicht auf jeden Fall ein Zimmer. Auch wenn man nur 16 probiert, auch dann braucht man ein Zimmer.
Ja, die hat unsere Tante, das ist auch kein Problem.
Weil es gibt halt das wirklich in verschiedenen Varianten. Also wenn ich jetzt sage, nur von einer Rebsorte und ich sage, ich habe jetzt einen Chardonnay Classic gefunden und dann habe ich eine Riedenvariante und dann habe ich noch eine Reserve und dann bin ich schon bei einer Rebsorte. Also eigentlich bin ich bei einer Rebsorte schon so, dass ich nicht mehr mit dem Auto fahren sollte, weil es so verschiedene Arten
gibt. Ja. Aber man muss auch dazu sagen, beim Heurigen haben wir beide Weingüter. Also im Papa ist ein Weingut plus uns Mädels und das macht es halt natürlich richtig viel. Für den Gast halt auch wieder interessant, weil er halt kann halt schön vergleichen oder ein bisschen sich durchkosten. Man natürlich nicht alles, oder man hat halt einen Chauffeur oder wirklich ein Hotelzimmer in der Gegend. Aber prinzipiell muss man sagen, ist das eigentlich schon lässig für einen Kunden, wenn du mal hingehst und einmal sagst, okay, welche Ausbaustufe willst du mal probieren, willst du mal was Leichtes, willst du mal was Kräftiges und bleibst vielleicht bei einer Rebsorte und die wird trotzdem nicht fahren den ganzen Tag.
Und Glass-Sharing ist da gut zum Empfehlen. Also ich war Familienfeier und es hat einfach jeder was anderes bestellt und dann kostet er mal dort, dann kostet er mal da und das geht dann auch ganz gut, dass man dann doch noch mit dem Auto fahren kann.
Stimmt.
Bevor wir uns nicht, also sagen wir mal so, durch die Schmankeln des Heurigens quälen, weil wir sitzen ja da praktisch am Trockenen. Also nicht nährhaften, weil wir nehmen immer einen Marathon auf, wenn wir wo in einer Gegend sind. Bleiben wir mal beim Weinbau. Nachhaltigkeit. Was ist da eure Philosophie im Weingarten und im Keller? Wie funktioniert das bei euch?
Also im ganzen Betrieb, also der komplette Betrieb ist jetzt seit 2022 nachhaltig zertifiziert, ist für uns auf jeden Fall wichtig. Also nicht nur die Aufzeichnungen, die wir übers Jahr führen. Es ist für uns auch interessant, wie viel Diesel brauchst du das ganze Jahr, wie viele Flaschen wascht man das ganze Jahr. Also das mit dem nachhaltig im Betrieb ist gar nicht so uninteressant, für seine eigenen Daten quasi mal ein bisschen zu schauen und was hat man schon und wie tut man eh und man ist eigentlich in Wahrheit eh nachhaltig. Also nicht jetzt der wir, sondern auch schon unser Opa vor 40 Jahren, der damals in eine Flaschenwaschmaschine investiert hat. Und wir haben ein Pfandsystem bei uns im Haus, wo halt die Flaschen und Kartonagen halt immer wieder retour kommen. Wo halt da schon extrem zum Sehen ist, wie das halt einfach bei den Kunden ankommt und dass sie halt auf der einen Seite halt trotzdem irgendwo immer wieder kommen und halt sich freuen, dass das halt zurückgeben können. Auf der anderen Seite halt schon von ewigen Zeiten her nachhaltig ist. Im Weinbau ist jetzt eher so, dass man sagt, ja, Klimawandel, das ist für eh sowieso an jeden irgendwo ein bisschen ein Thema oder das greift jetzt nicht nur den Weinbau an, sondern halt auch ein bisschen das eigene Haus oder den Gemüsegarten jetzt im kleineren Sinn. Und bei uns im Weinbau ist halt eher so, dass man sagt, okay, man schaut halt, dass halt die Zeilen wirklich begrünt sind, dass man halt eben auf den Tau halt in der Früh halt eben also drauf schaut, dass halt eben dort halt ein bisschen die Pflanzen sozusagen dort ein Wasser halt hernehmen können und dass die Zeilen begrünt sind und halt nicht die Sonne komplett drauf prallt.
Ja, und wenn man es noch punkto, was mache ich mit dem Traktor oder wie viele Durchfahrten habe ich, man schaut als Winzer natürlich auf seine, man macht nicht mehr wie notwendig, aber man macht das, was notwendig ist. Und ich glaube, es fährt keiner jetzt zum Spaß dreimal durch und stockräumen, weil es halt gerade lustig ist, sondern wir machen ja alles mit Sinn. Es ist ja unser Job und man wird halt manchmal von der Öffentlichkeit irgendwie an den Pranger gestellt, weil der böse fährt mit seiner Spritzbrühe. Aber man kann auch als Biobetrieb muss ich Pflanzenschutz betreiben.
Sie haben einen Traktor reinfahren.
Und es kann... Ja. Genau.
Und uns geht es ja Gott sei Dank mit dem Traktor.
Ja.
Man schaut auf die Aufwandmengen, es kostet alles Geld. Also wenn wir es ohne dem produzieren könnten, würden wir das, glaube ich, alle machen. Weil es halt einfach, ja, es kostet auch Geld, dieses Traktorfahren. Es ist ja nicht so, dass der Diesel jetzt umsonst ist oder das Pflanzenschutzmittel, was man reingibt. Sondern die Pflanzen brauchen das und wir schützen sie.
Ried Sachsal.
Mhm.
Schade. Rotgipfel, entschuldige, 2023 Salonsieger. Bravo, bravo.
Danke.
Wie wichtig sind solche Auszeichnungen?
Sehr, 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 sehr wichtig. Also auf der einen Seite ist schon mal ein Wahnsinn, dass man es überhaupt bekommt. Also
ja, die Auszeichnung ist wirklich das Höchste, was man in der Weinwelt irgendwie erreichen kann. Und wie die Sigrid ist zu mir schreiend. Hast du das Mail gesehen? Hast du schon geschaut? So, nein, was ist leicht? Ja, wir sind Salonsieger. Und ich habe gesagt, nein, das gibt's nicht. Ja. Lies das nochmal durch. Weil du kannst es im ersten Moment gar nicht glauben, dass du jetzt einfach den besten Rotgipfel Österreichs hast. Mhm. Und das ist eine enorme Auszeichnung. Und genau dann auch noch mit meinem Lieblingswein. Also das ist das Höchste der Gefühle.
Cool.
Unabhängig von der emotionalen Freude daran, merkt man bei den Auszeichnungen quasi, dass auch der Wein beim heurigen mehr bestellt wird. Ist das ein Indiz dafür?
Ja, also nicht nur beim heurigen.
Also man merkt gekauft, ja.
Ab Hof oder halt auch im Versand, dass das halt wirklich ein Punkt ist, wo die Leute schon drauf schauen oder dass sie ihn mal kosten können. Beim heurigen ist natürlich komplett lässig, weil er halt achtelweise ausgeschenkt wird. Und ja, die Leute schätzen es wirklich sehr.
Ich mache das jetzt einmal. Ich habe jetzt eben.
Da wir nur audiotechnisch aufnehmen, möchte ich wiedergeben, es war ein kurzes Handzeichen der Corny zu vernehmen, dass sie mit dem Traubensaft fertig war, praktisch mit dem Präsente und schon doch auch wieder den Alkohol gerne kosten würde.
Ja, weil wir die Ehre haben, dass wir Rotgipfler Ried Sachsal, den Salonsieger, jetzt verkosten dürfen. Ja. Vielleicht machen wir das dann nochmal so. Prost, du darfst so näher, aber du weißt eh,
wie es schmeckt. Ich weiß, wie es schmeckt, ja.
Vielleicht kannst du uns kurz was darüber erzählen, was einem so besonders macht oder wie er gemacht wurde.
Ja, also der Weingarten ist, sind doch sehr alte Reben. Haben wir eben von den Großeltern damals den Weingarten unter anderem auch bekommen. Und für uns war es damals, oder für mich, wo der Opa noch da war, hat er irgendwie immer erklärt, das ist ein guter Lock. Und du hast immer gedacht, warum wissen das die Alten? Oder warum genau da? Oder was hat das auf sich? Aber du bekommst es halt dann irgendwie mit den Jahren. Die Trauben sind ganz eigene, die sind die Rotgipfler generell, die haben doch eine dicke Schale. Ich sage immer gern, das ist so der Elefant unter den Weintrauben, weil der so robust ist und so eine tolle Abwehr von sich einfach hat. Man kann eben damit gute Qualitäten und nicht nur jetzt trockene Weine, sondern eben auch Bernauslesen oder Trockenbernauslesen kreieren, weil der eben sehr hoch in der Gradation immer raufgeht. Wir ernten den, ich sag mal, jetzt wenn ich unser Zeitfenster anschaue, ist eher in der Mitte der Ernte, wo wir den lesen, wird maschinell geerntet. Wir ernten im Betrieb eigentlich alles seit 1999 komplett mit der Maschine. Und ja, wird dann Maischestandzeit von etwa 4 Stunden, sage ich mal, wird dann abgepresst, sedimentiert und kommt dann in die Gärung, aber eben nach längerer Zeit, er wird spontan vergoren. Das heißt, es kommen eben keine Hefen dazu, sondern wird anfangs ganz voll gefüllt, der Tank. Und dann wird gewartet. Das kann bis zu, ich sag mal ja, 5 Tage dauert es im Schnitt, bis dann mal ein leichtes Blubbern zu vernehmen ist, wenn man merkt, okay, jetzt tut sich was. Und wir befinden uns jetzt im neuen Jahr und er gärt noch immer. Also das ist halt, der braucht Zeit.
Ich darf die Flasche wieder erreichen zum Erklären, liebe Conny.
Eine weiße, weiß-silber gestreifte Kapselhülle mit Schwertführerinnen.at. Da biegt auch das Salon-Pickerl quasi oben drauf, also Salon-Sieger natürlich, Salon 25. Dann haben wir eine bronzene Farbe, was ist denn das? Sogar.
Ja.
Bronzenes Etikett, auch wieder mit so erhabenen Elementen. Eine Ranke, die rund um das Etikett rundherum führt. Dann ist ein Wappen drauf in einer glänzenden, was ist das, Kupfer, da jetzt einmal so ein Kupferschrift, euer Wappen.
Genau.
Die Schwertführerinnen, das Ü ist eine Krone. Rotgipfler Ried Sachsal Soße steht darunter. Und wenn man die Flasche dreht auf der Rückseite, die Schwertführerinnen Rotgipfler Ried Sachsal 2023, Salon Sieger 2025. Rotgipfel ist unsere Spezialität. Die renommierte Lage steht für hochwertige Weine mit vielversprechender Würze und Mineralität. Das schmeckt man, also das haben wir noch gar nicht besprochen. Feine Frucht, ausgewogene Säure, lange Lagerfähigkeit. Thermenregion DRC, Qualitätswein aus Österreich, nachhaltig zertifiziert Logo. Ein Symbol, dass es nicht für Schwangere geeignet ist. Deswegen, ja. Und, was habe ich gesagt, 14% Alkohol.
Mhm. Jetzt hast du ihn gefunden, den Alkohol.
Ja.
Zurück zur Gastlichkeit. Die Tante beherbergt die Gäste, wenn es bei euch gut gegessen und gefeiert habt. Aber bei euch beim Heurigen, wie kann man sich das vorstellen? Wann habt ihr geöffnet? Wie läuft das ab?
Also wir sind wirklich ein kompletter Familienbetrieb. Bei uns ist der Heurigen 2-mal im Monat geöffnet, also von Donnerstag bis Sonntag. Und ja, wenn die Leute zu lange gefeiert haben beim Heurigen, müssen sie bei der Tante Andrea übernachten. Die hat ihre Frühstückszimmer am Schönberg oben, macht am Vormittag die Frühstückspension und kommt am Nachmittag zum Heurigen eben kellnerieren. Kerstin ist hinter der Schank, Mama und ich sind hinterm Buffet. Und ja, der Papa meistens im Weinverkauf zu finden und bei der Gästebetreuung. Ich meine, zusätzlich haben wir natürlich noch ein paar Mädels, die um uns herum schurdeln, aber wirklich alles komplett nettes und liebes Personal, was wir haben, die sich auch alle super auskennen und eigentlich quasi ein bisschen verwandt mit uns sein könnten. Und ja, der Heurige so an sich ist so ein Zusammenkommen von den Leuten, die sich halt eben für Wein interessieren oder die halt mal schnell was essen wollen und auf der anderen Seite halt einen guten Wein dazu trinken wollen. Und ja, bei uns macht das, glaube ich, das so aus, dass jeder halt, nicht nur wie es bei uns jetzt im Betrieb halt eben ist, dass jeder so sein Part hat. Also ich bin halt eher fürs Bekannte zuständig, die Kerstin tut wahnsinnig gern backen, wurscht, ob das jetzt ein Brot oder ein Kuchen ist, da haben wir halt auch eine riesengroße Auswahl.
Und der Vorteil ist, weil die Sigrid hasst pickiges Zeug. Das ist meine Abteilung.
Ich koste es gerne, aber das mit dem Backen lasse ich der Kerstin immer, muss
ich auch mal beim Keksebacken habe ich auch gesagt, mich wird man fix nie irgendwo sehen bei dieser, wie heißt das, das nicht das Promi-Backen, sondern das, da gibt es also diese Backsendungen quasi, mhm, und mir reicht es dann. Also ich habe jetzt gerne Kekse gebacken mit meiner Tochter und so beim Verzieren habe ich dann schon gesagt, ich bin wieder angelangt. Ja, es irgendwann reicht es dann auch. Aber ich mag es dann auch gar nicht mehr kosten. Also mir einfach reicht von dem ganzen Müll und Pick da und dort und dann tut die Schokolade und dann haben wir am Boden angefangen zum Verzieren und ich habe gesagt, nein, also das, ich mag es ganz gern zu Weihnachten, aber ich brauche es nicht. Und ich bin froh, dass es, danke, Menschen gibt, die das gerne machen, weil ich esse es wirklich sehr, 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 sehr gerne. Aber machen mag ich es nicht.
Kerstin hat beim Heurigen ihre eigene Backstation mit einer Rührmaschine und Brotmaschine und einer eigenen Marmorfläche, wo sie alles super schön auswalken kann. Also da muss ich auch ehrlich sagen, es ist eh super schön hergerichtet und alles, aber ich kriege da trotzdem, also ich mache da lieber gern mein Beef da oder bestelle ein Prosciutto oder sonstige Sachen und schneide das halt gern auf und dekoriere meine Teller mit allen verschiedenen Shishi, sage ich jetzt einmal, was man so eben beim Buffet braucht, aber beim Backen oder so weiter bin ich nicht dabei. Also.
Mit dem Beef Tartar hast du schon das mein Herz erobert, aber ja. Grundsätzlich gibt es uns einmal einen kurzen Streifzug durch eure Karte. Was gibt es so zum Essen beim Heurigen bei euch?
Also von klassisch halt natürlich die Aufstriche, verschiedenste Salate, eben Beef Tartar, das Roastbeef von der Oma, also nach ihrem Geheimrezept dürfen wir es mittlerweile machen sozusagen, ist auch ein Wahnsinn. Wir haben eine große verschiedene Käseauswahl halt, sowieso nicht zum Unterschätzen.
Rote Rübe mit Ziegenkäse, ja. So das Signature-Tisch.
Den hätte ich ja komplett vergessen. Ja, na, der muss auch sein. Also da haben sie mich beim Heurigen am Krawattel, wenn das einmal ausgeht. Und,
oder ja. Jetzt Heringssachen, Heringssalat, verschiedene Matjes mit Apfellauchsalat. Ja, dann eben das gute Gebäck. Wir haben teilweise den Dvorak aus Hirtenberg. Die beliefern uns. Und natürlich selbstgemacht ist auch viel. Und die Wachauer Laval, die kann bei uns in der Gegend keiner. Die haben wir aus der Wachau, vom Schmiedl.
Aus Dürnstein ist das, klar, ne?
Genau.
Ja, ja. Ja,
das ist der Beste.
Das ist der Beste, ja.
Und es gibt aber neben Wein, gibt es ja auch noch ein paar andere Getränke, die ihr anbietet.
Ja.
Wir haben ganz viele verschiedene, also jetzt der Limos in dem Fall, Sprudel sowieso und das Ganze in Kombination oder verschiedene Spritzervariationen halt im Sommer. Jetzt im Winter gibt es lustige Glühweinvariationen, was wir beim Heurigen ausschenken.
Und sonst haben wir Ingwer-Limette, das ist eigentlich so der Standard-Limo, die gern bestellt wird. Und im Sommer mache ich immer eine Lavendel-Limo oder Himbeer, also immer so saisonale Sachen, wo man eben, was die Natur hergibt, man kann das so gut einfangen zu der Zeit, wo es reif ist. Und wir als Familie, wir sind zwar viele Leute, aber wir da essen das dann oft nicht, was bei uns im Gemüsegarten wächst. Und dann wird das einfach eingekocht und ja, dann hat man das ganze Jahr was davon.
Ingwer-Limette habe ich ja selber auch schon genossen. Die Flasche ist ja dann auch so schön, also auch mit dem Punkte-Etikett mit den Schmetterlingen drauf und so.
Ja, wir haben gesagt, warum muss für Kinder oder alkoholfrei, muss kein schieres Etikett haben, soll genauso ansprechend sein und somit hat das alkoholfreie Etikett auch eine ansprechende Wirkung.
Ja.
Ein bisschen lieb.
Zweimal im Monat, habt ihr gesagt?
Mhm.
Donnerstag bis
Sonntag.
Sonntag.
Genau.
Was sind so die außertürlichen Happenings, die es so gibt in Sauce oder bei euch zumindest?
Bei uns als Weinbaugemeinde, sage ich jetzt mal so, gibt es das Winzerwandern.
Okay.
Das ist eigentlich nicht zum Wegdenken. Da machen eigentlich alle von Sauce, vom Weinbauverein eigentlich mit und öffnen sozusagen ihren Innenhof. Oder manche stehen auch auf der Straße draußen, kauft sich ein Glas und wandert durch die Ortschaft durch. Die meisten haben eigentlich wirklich das komplette Sortiment offen, also kann sich echt schön durchkosten gehen. Wirklich empfehlenswert. Ist immer das letzte Augustwochenende, immer Freitag, Samstag. Ja.
Und wir am Weingut haben eigentlich jetzt seit ein paar Jahren schon das Roséfest. Das wird auch sehr, sehr gut angenommen, weil wir hatten jetzt eben 2014/24 hatten wir das Jubiläum, 10 Jahre Schwertführerinnen, und haben einen neuen Rosé da auf den Markt gebracht. Und zwar eine Piwi-Sorte, also pilzwiderstandsfähig. Die muss man eben weniger behandeln im Weingarten. Die ist sehr robust. Ist eine Rotweinsorte mit viel Farbe, doch recht viel Säure. Also perfekt eigentlich für den Klimawandel jetzt gesehen. Ja, und macht mächtig Spaß im Glas. Ist wirklich ein toller Rosé. Und haben wir gedacht, ja, wir machen drumherum ein Festel. Und haben das heuer zum zweiten Mal gemacht und sind bis immer ausreserviert gewesen. Es ist total gute Stimmung. Wir wünschen uns, dass jeder ein Kleidungsstück oder Accessoire in Rosa hat. Und der ganze Hof ist schön rosa geschmückt. Und
ja, kann man auf Instagram nachverfolgen oder halt wahrscheinlich auf eurer Webseite. Ja. Aber ja, funktioniert.
Wir hatten das Thema schon mal und die Corny hat euch als Beispiel erwähnt. Mhm. Und ich habe gesagt, naja, komplett, also ich habe früher die Technik bei einer Veranstaltung, die ganz in weiß war, ich meine, das ist eher ein alter Hort, das gibt es ja öfters. Und dann hat sie mir erzählt, ja, ganz in rosa musste kleiden. Und ich habe gesagt, ganz in rosa ist gut. Und sagt, euer Vater hat das sogar dann auch gemacht, glaube ich, nicht?
Hast du ja, erzählt, genau. Und unser Papa hat immer was Farbenfrohes an, also okay. Für den ist rosa kein Problem. Okay. Aber das sind schon, wir haben schon manche Herren, die ganz in schwarz kommen und dann nur so ein rosa Anstecktuch oder einen Kugelschreiber vielleicht mit haben. Das lassen wir durchgehen. Und Unterhosen werden nicht kontrolliert, sagen wir immer.
Es ist das Accessoire, ne?
Und Rosé müssen sie halt trinken, das ist so.
Ja, wunderschön.
Verkostungen, kann man das außertürlich auch noch buchen, dass man zu einer Verkostung vorbeikommt? Oder wie ist das mit euch? Also habt ihr den Shop, der bei euch im Weingut ist, ist der auch sonst offen oder nur, wenn der Heirigen ist?
Den Verkauf haben wir eigentlich täglich offen, also ab 8 in der Früh bis 18 Uhr am Abend. Wenn der Heurige ist, natürlich ist Weinverkosten da überhaupt kein Thema. Also ich sage mal, ab 14:30 sind wir sowieso hinten beim Heurigen, da ist an der Schank wirklich alles offen. Und so, wenn es wenn jetzt nicht Heurigen ist, wäre es halt super zum Ankündigen, dass man sich ein bisschen vorbereiten kann. Weil ich sage jetzt mal, oft sind wir halt auch nicht so greifbar, wenn diverse Weinmessen sind. Also gerade jetzt im Frühjahr und so weiter sind wir halt viel unterwegs, sind halt bei Messen oder Kunden halt besuchen und so weiter. Und ja.
Wann jetzt dann das Baby da ist? Gibt es eine Mama-Zeit aus der Chance oder steht der Kinderwagen dann beim Heurigen dabei oder wie ist der Plan?
Naja, der Plan ist, also wir haben im Februar jetzt einmal den Heurigen geschlossen.
Okay.
Da haben dann alle dankbar gesagt, perfekt, weil ich habe der Kerstin eine Weinmesse umgehängt, meine Tante fliegt für mich nach Paris. Also es ist.
Naja, aber ist auch nicht so schlecht. Also nein. Du hättest mich auch fragen können.
Na, beim nächsten Mal, pass auf. Nein, es ist schon ein bisschen Einteilungssache auch, aber ich, wie gesagt, wir sind eine riesige Familie, da geht das halt Gott sei Dank gut. Und ja, wir sind auch groß geworden beim Heurigen und im Weinverkauf. Also ich denke mal, im Großen und Ganzen, der muss ein bisschen was miterleben auch. Und es gibt ja nichts Schöneres, als wenn es das Kind eigentlich nicht weggeben muss, sondern wenn es die ganze Zeit bei dir ist. Also eine gute Freundin von mir, die hat auch gefragt, na und gibt es das in die Grabbelstube, na für was, ich bin eh daheim. Also ob der jetzt im Büro jetzt daneben mir liegt und schläft oder bei der Grabbelstube jetzt bei, ich sage jetzt mal, wildfremden Menschen, ist für das kriege ich ja ein Kind. Und das ist ja Gott sei Dank das Angenehme. Es ist dann die Urli-Oma daheim, die Tante Kerstin. Die kriegen dann alle mal umgehängt zum Schreien spazieren gehen und Windel wechseln und das wird schon passen. Und
wenn du sagst, der...
Ja, es wird ein Bub. Es wird ein Bub.
Ein kleiner Karl.
Ein Schwertführer.
Ja. Gibt es einen Namen auch schon?
Ja, ja. Okay. Nein, es wird auf jeden Fall ein Karl und das wird der Aufpasser der Schwertführerinnen. Ja.
Aber man kann sagen, ihr habt das Erfahrung, sprecht sie, es hat euch nicht geschadet, ein Wirtshauskinder oder heurigen Kinder zu sein.
Genau.
Nein. Am besten haben wir eigentlich immer geschlafen, wenn so ein bisschen Hintergrundgemurmel war. Also ich habe das auch immer gern gehabt im Sommer, wenn wir oben im Zimmer waren und die Gäste im Hof haben noch so ein bisschen geplaudert am Abend. Also ich habe das total gern und auch auf der heurigen Bank geschlafen oder so.
Und das ist er ja jetzt auch schon gewohnt. Er hat ja die Geräuschkulisse hat er jetzt auch schon. Also,
ja. Aber ich glaube auch, wenn es ein richtiges Heurigenkind bist, da hast du, glaube ich, schon mal überall auf jeder Bank einmal geschlafen.
Ja, kann mich auch erinnern an die Kindheit. Aber da war das laute Lachen dann zwischendurch, hat mich dann geweckt. Da war ich dann nicht mehr so amused. Aber sonst war es schön, ja.
Ja.
Piwi-Sorte haben wir besprochen. Mhm. Experimente im Keller, im Weingarten, wie schaut es da aus? Was sind die Zukunftsvisionen?
Naja, im Keller, es gibt jedes Jahr irgendein Projekt. Also egal, ob es jetzt eben der neue Rosé war oder wir haben auch einen Extreme, das ist immer auf der Maische ein bisschen angegoren. Ja, man experimentiert, glaube ich, jedes Jahr. Und auch wenn es nur eine ganz kleine Charge ist, es ist immer wieder schön zu sehen, dass noch die verrückteste Idee irgendwie fruchtet oder irgendwie einen tollen Part in den Wein dann mit einbringt. Auch wenn man jetzt nicht gleich alles aufs Spiel setzt, aber mit ein paar Kübeln, sage ich mal, kann nichts schief gehen.
Ihr habt ja auch viele verschiedene Rebsorten. Wir haben jetzt gar nicht geredet, glaube ich, wie viele Hektar ihr habt.
Naja, wir haben, ich sage mal, um die 9 und der Papa 11.
Okay, also. Ja. Und dann kann man ja schon sagen, man hat ein paar Sachen, wo man was ausprobieren kann wahrscheinlich.
Ja,
ne?
Genau, ja. Definitiv. Ja, nein, das ist auch jedes Jahr Gott sei Dank anders. Es macht ja auch einen Spaß. Und manchmal kommt es eigentlich dann während der Lese drauf, naja, heuer probiert es halt mal irgendwas anderes aus und das ist dann auch egal, weil bei der Menge musst du halt offen und ehrlich sein, dass du halt selber willst halt auch nicht immer das Gleiche haben und das ist halt so, wie es in der Küche auch ist, na, dann gibt es halt mal ein anderes Gewürz dazu und es schmeckt schon wieder anders und im Keller ist eigentlich nichts anderes.
Das bleibt spannend.
Mhm, genau.
Bei den Schmeckführerinnen.
Und der Papa muss noch recht brav arbeiten, damit er den Junior dann gleich direkt die Hektar weitergeben kann. Hat genau. eine neue Konkurrenz dann praktisch.
Ja, genau.
Papa wird auch erster Traktorfahrer bei den Schwertführerinnen bleiben. Also. Das weiß er auch jetzt schon in der Pension, dass das so sein wird.
Gut, jetzt wissen wir mal zumindest, von einer Seite ist der Nachwuchs und die Zukunft gesichert. Wo seht ihr euch in 5 bis 10 Jahren? Was sind so die großen Perspektiven? Gibt es baulich etwas, was ihr überlegt? Oder habt ihr irgendwelche anderen Ideen?
Naja, investiert wird eigentlich bei uns jedes Jahr. Mhm. Also ich sage mal, wurscht, ob das jetzt Heurigen oder Keller ist. Man will halt eben selber auch mal was Neues haben und man möchte sich halt ein bisschen entfalten. Somit darf es eigentlich nicht stehen bleiben. So gröbere Investitionen, also im Keller jetzt an sich eigentlich jetzt, würde ich mal glauben, nicht, aber den Finanzplan macht die Kerstin, und wenn sie wieder auf irgendeiner Messe gehen mit Papa, naja, die erklären wir das dann schon.
Im Presshaus, also das wäre mal so, ist sicher, ich sag mal so in 5 Jahren wieder mal auch Boden und so neu machen, also einfach, dass es nicht rumpelt beim Fahren und lauter so. Man ist halt doch den ganzen Tag irgendwie damit beschäftigt und will sich wohlfühlen in den Räumen.
Ja, also Fliesenleger braucht es, aber gut. In dem Keller wahrscheinlich nicht, ja.
Gut zu wissen.
Vorher braucht man einen Kaminkerzen. Ich weiß.
Ja. Das kommt immer gut in so einem Verkostungsraum, aber ich glaube, da braucht man zuerst einen Rauchfang. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr da was gesehen habt, dass da irgendwo Rauchfang gewesen wäre im Verkostungsraum.
Den brauchen wir noch.
Okay, ja, das geht ja jetzt mittlerweile, geht ja nicht schon rein vielleicht.
Nach ein paar Rotgipfler kann man die Kernbohrung Pi mal Daumen machen.
Ja, genau.
Ich mache Gott sei Dank nicht ich.
Ja. Ja, also wie gesagt, ich glaube, da ist viel los bei euch. Ich darf mich zurücklehnen und den Rotgipfel noch genießen und euch in das kleine Verhör zum Schluss entlassen.
Das geht. Ein Essen, das ich niemals wieder essen möchte.
Schichtsalat.
Was ist Schichtsalat?
Nein. Soll ein Schichtsalat?
Ich schaue jetzt, wird unterbrochen beim Trinken.
Das ist nichts mehr zurücklehnen.
Also, hätte mal kurz verschluckt.
Muss ich nicht einmischen.
Weil der Schichtsalat, in dem Sinne ist ja, man kommt ja darauf an, wie man es macht, aber da ist immer der Klinken und solche Sachen, also alles zusammengemischt eigentlich, oder?
Genau, irgendeine Erfindung von Hausfrauen, glaube ich, die was loswerden wollen.
Okay.
Und mit Salat hat das alles nichts zu tun.
Okay, gut. Bei dir?
Bei mir sind Schnecken. Also wir haben in Frankreich auf einer Reise mit dem Weinmanagement hat unser Lehrer ein Menü bestellt und eins war mit Schnecken und Schwammerl und ich muss sagen, das war der Super-Go. Also Schnecken so in dem Fall sind jetzt gar nicht so das Schlechteste gewesen, aber diese Kombination war einfach der Super-Go, ja.
Meine Freunde.
Freunde der Schnecken.
Essen oder
nein. Ja, Nussschnecken gehen schon. Ich bin ja Vegetarier. Also, ja, Nussschnecken geht, aber so, ich finde Schnecken einfach total süß, deswegen könnte ich die nie essen. Auch wenn ich Fleisch essen würde. Der beste Weinmoment meines Lebens war
in einem lustigen Restaurantbesuch in Berlin.
Okay.
Wirklich lustig. Und sehr viel Wein getrunken und sehr viel Spaß gehabt über einen flüssigen Abend, ja.
Sehr schön. Warst du mit, oder?
Nein, da war ich nicht mit.
Aber es wird nicht mehr verraten.
Nein, es wird nicht mehr verraten. Bei mir war es tatsächlich auf der Aftershow-Party von der Starnacht. Und ich kann jetzt halt keinen Namen nennen, aber ein sehr berühmtes Weingut hat mir die Senior-Chefin, sprach mit mir auf einmal Englisch und ich wusste zuerst gar nicht, wer sie ist. Und sie redet halt und plaudert mit mir, yes, you must try this one, ein Federspiel, und will mir irgendwas erklären. Und ich denke mir, okay, wieso redet sie immer Englisch mit mir? Und dann war da ein berühmter jetzt, aber halt ein Vinothek, also hatte halt eine Vinothek, und der hat sich eben gedacht, er erkannte mich und hat sich gedacht, warum
redet die Englisch?
Mit und schenkt so viel Wein von ihr halt, weil das ist normal so ein, ich sag mal, knausrig eher, ja. Und
sie hat die verwechselt.
Dann hat sie geglaubt, ich bin die Anastasia, die aufgetreten ist bei der Starnacht. Und dann habe ich aber halt achtelweise tollen Smaragd kosten können.
Sehr gut. Aber ist die Anastasia, das ist doch nur so, ist die so 1,50 hoch, oder?
Ja, und blond eigentlich.
Und blond hat ja immer so Brühen auf. Und so. Also ich hätte jetzt keine Ähnlichkeit entdeckt.
Aber das war vielleicht schon spätabends.
Hat sie vielleicht vorher auch schon ein paar Achtelmintos gehabt oder so. Aber sehr lustig.
Du hast ja eine Erscheinung offensichtlich.
Ja, ja, genau.
Und du hast voll mitgespürt.
Ja.
Sehr cool, kann ich ein Autogramm geben. Gibt es ein schlimmstes Weinerlebnis?
Ja, da waren wir zu meiner bestandenen Meisterprüfung, habe ich mir gewünscht, in ein Restaurant zu gehen. Und wir sind da voll eingefahren mit der Weinbegleitung. Das war sehr, sehr schwierig, sage ich mal. Aber
ist das dann noch deines, oder?
Mhm. Das ist gar nicht so lange her. Wir waren bei einem, also ich war beim Degustationsmenü und bei mir ist auf einmal beim letzten Gang der Süßwein verschwunden gewesen.
Oh.
Das halbe Lokal hatte Süßwein, das andere, also die andere Hälfte vom Lokal nicht. Dann sind reihenweise die Leute aufgestanden und haben mich angeschaut in die Richtung, ob ich den verschwinden habe lassen. Bis wir dann drauf gekommen sind, das dürfte irgendeiner vom Personal oder
ups,
ein bisschen zu viel Durst gehabt haben. Ja. So war echt deppert.
Aber wenn er dann wirklich getrunken hat und nicht nur einfach mitgehen hat lassen, dann hat er am nächsten Tag sicher Spaß gehabt.
Ja.
Wenn ich nur noch eine Rebsorte trinken dürfte, wäre es
Rotgipfler.
Ja,
Rotgipfler. Beide. Mhm.
Du jetzt noch mehr.
Ja, jetzt noch mehr.
Mein perfektes Katerfrühstück?
Ja, Kaffee. Und wir hatten mal ein Erlebnis in München und seither ist es Butterbrezen.
Ich kann in der Früh nichts essen, bei mir ist immer nur was zum Trinken. Also ein Frukade oder wenn es hart auf hart kommt, eine Erdbeerbowle zum Wiederaufrutschen.
Erdbeerbowle, cool, das haben wir noch nicht gehabt. Und Frukade auch nicht. Frukade mit Erdlikör. Grüße gehen raus zu Weihnachten. Jetzt ist ja schon vorbei. Aber vielleicht für nächstes Jahr zu Weihnachten. Frukade mit Erdlikör.
Mit Erdlikör?
Mit Erdlikör.
Das, also da gab es ja eine Sendung, das war Frukade oder Erdlikör.
Mhm. Na, mit.
Mit? Mhm. Ja, die ist wirklich nicht selten.
Jetzt weiß ich nicht mehr, bei wem ich aufgehört habe, aber mit dieser Person würde ich gerne eine Flasche Wein teilen.
Charlie Sheen.
Ah. Das ist bestimmt lustig.
Ja, das haben wir auch gedacht.
Und lustig, geht es nicht mit einer Flasche, geht sich das nicht aus. Muss mit einer großen kommen.
Ja. Bei mir wäre es irgendein, ich sag mal, aus der Weinbau-Schulzeit, gute Kollegin oder ein lustiger Kollege, die ich schon lange nicht gesehen habe.
Okay, sehr nett.
Oder mit einer Stilta.
Ja, das. Mein peinlichster Restaurantmoment war?
Peinlich in dem Sinn.
Da fange ich an. Ich habe wir haben zwei Degustationsmenüs in einer Woche gehabt und ich habe den falschen Gang angekündigt, weil ich schon so in dem anderen Menü drinnen gewesen bin und ja, irgendwie komplett verbeilt. Das war auch ein bisschen komisch, nachdem mir dann der Kellner gesagt hat, nein, es gibt ja heute was ganz was anderes.
Ach so.
Ja.
Naja, ja, wir waren mal wo von einem Händler aus eingeladen und da kam ein Gericht und alle Winzer und alle schauen sich an, so auf die Art, was ist das jetzt? Aber kein Mensch wusste, es war eine Artischocke, aber es kannte halt niemand. Aber
das ist nämlich, finde ich, isst es sehr gerne. Und das finde ich, ich habe noch keinen Wein gefunden. Da kann mir vielleicht jemand eines Besseren belehren, der das unterstützt dieses Essen. Weil dieses, du das Bitter von der Artischocken und das Olivenöl, mit dem du das machst, und dann hast du teilweise Pfeffer, das ist ja dann ein scharfer noch, und Knoblauch. Ich habe es noch nicht gefunden. Also, dass ich gesagt habe, ich hätte jetzt den Wein dazu probiert, wo ich gesagt habe, boah, und das ist voll super. Also bis jetzt war es immer so, dass ich mir gedacht habe, trinken wir das lieber. Wir machen das öfter. Also meine Schwester ist sehr oft in Italien, die nimmt die Artischocken mit. Meine Eltern kennen das sehr hervorragend zubereiten. Und bei uns gibt es zum Mittag eigentlich immer einen Mittagswein quasi. Mein Vater macht dann immer was auf und er sagt immer, willst du ein Glasl? Und ich sage, nein, weiß nicht. Ich finde, der passt. Aber vielleicht hört das jemand und kann uns eine Nachricht schreiben, was ich probieren sollte. Eine kulinarische Sünde, die ich heimlich liebe.
So richtig Sünde? Ich weiß nicht. So eine arge Kombi, meinst du?
Also wir haben auch schon mal im Hemd als Sünde gehabt. Also das, ich muss nicht eine arge Kombi sein.
Naja, Sünde. Ich glaube, das ist irgendwie, weil wir auch so groß geworden sind, unsere Oma. Es gibt halt immer Fleisch. Also es gibt selten was ohne Fleisch.
Also am Fastentag.
Mhm. Ja, natürlich.
da gibt es dann schon kein Fleisch.
Aber ich mag schon sehr, sehr gerne das einfach als Hauptgericht oder auch sehr gerne sehr rosa, wenn das jetzt auch zählt.
Mhm, natürlich.
Bei mir ist ganz schlimm, das ist die Pizza mit Tabasco-Soße. Aber wirklich viel drüber.
Ja.
Da schmeckt so eine Pizza.
Kannst du das jetzt essen? Geht das ja, in der Schwangerschaft? Ja, okay, gut. Kann so brennen oder
irgendwas. Ich glaube, das ist alles verstärkt.
Ja, also. Das heißt, der kleine Karl ist dann
ein Schwarf.
Das ist ein Schwarf. In 10 Jahren werde ich diesen Wein trinken. Gibt es einen Karl-Wein dann? Macht
es
einen?
Muss es geben.
Ja, schon.
Ja, der Meisterin weiß das schon. Ich muss mich dann nur ums Etikett kümmern. Nein, bei mir ist es tatsächlich Gantenbein. Mhm. Aber der weiße Gantenbein.
Okay.
Kusteri. Schon Chardonnay, Merlot, sowas in die Richtung.
Mhm.
Volle Wille.
Und meine Abschlussfrage. Mein letztes Glas Wein soll sein?
Groß.
Ja, einfach wirklich was Hochwertiges. Was ganz, ganz schön Volles und vielleicht mit bisschen Holz.
Groß haben wir schon länger nicht mehr gehabt. Aber ist ein guter Ansatz. Wir dürfen uns bedanken für ein total nettes und lockeres Gespräch mit zum ersten Mal alkoholfreiem Getränk, außer Wasser, das haben wir sonst immer dabei. Ich glaube, man kann erkennen, dass ein heurigen Besuch sich auf jeden Fall lohnt und auch ein Abhofverkaufbesuch. Wir verlinken die Weine, also den Wein und den Frizzante in unseren Shownotes und dürfen wir uns freuen auf vielleicht ein Wiedersehen. Danke und Prost.
Und Mahlzeit. Alles Gute für die.
Und Geburt. Alles Gute für
danke. Danke.
Prost.
Danke für die
Prost.
Einladung.
Prost. Prost.
Das war's für heute mit Prost Mahlzeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt und erzählt euren trinkfreudigen Freunden davon. Feedback, Weinverbrechen und Liebesbriefe gerne an office@prostmahlzeit.at. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, ein guter Wein ist zu schade für schlechte Gesellschaft.